Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ja, liebe Gemeinde, wie mag es wohl im Himmel zugehen? Nicht den Himmel, den wir da sehen, sondern den Himmel, der hinter unserer sichtbaren Welt liegt. Gar nicht so selten frage ich mich persönlich das, wie es mal in einem alten James-Bond-Film heißt, eine Welt ist nicht genug. Wie geht es zu in Gottes neuer Welt, die uns versprochen ist? Werfen wir dazu einen augenzwinkernden Blick auf einen Freitagabend im Himmel. Vater, Sohn und Heiliger Geist sitzen im Wohnzimmer zusammen. Petrus ist schon zu Bett gegangen. Gott Vater fragt seinen Sohn, wieso seine Woche war. Jesus berichtet, dass ihm der Unfriede und die Lieblosigkeiten in der Welt immer neue Gebete bringen. Gott bestätigt das. Er habe sich auch wieder mal mit dem Thema befassen müssen und sich vorrangig um sein Volk Israel gekümmert, das ihm aktuell wieder jede Menge Ärger macht. Ihr habt Probleme, seufzt der Heilige Geist. Ich musste mal wieder überall sein und euch vertreten. Naja, jede christliche Zuhörerin und Zuhörer wird sicherlich sofort widersprechen, denn so kann es doch wohl nicht sein. Wenn es so zuginge, dann lägen die Muslime goldrichtig mit ihrem Vorwurf an die Christen. Sie sagen nämlich, Allah ist der dritte von dreien, doch es gibt keinen Gott außer Gott. Im Koran steht, Allah ist der dritte von dreien. Schnell sind wir als Christen natürlich mit der Überzeugung bei der Hand, Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eins. Wir nennen es Dreieinigkeit. So heißt auch der heutige Sonntag nach kirchlicher Schreibung Trinitatis. Schließlich ist das doch ein unumstößlicher Glaubensgrundsatz, den wir eben noch bekannt haben. Ihr erinnert euch, ich glaube an den Heiligen Geist. Na dann, ist ja eigentlich alles klar. Jeder versteht, was gerade zum Predigtbeginn gehört wurde und was im kurzen vorgeschlagenen Predigttext für diesen Sonntag das Thema ist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. So lesen wir im 2. Korintherbrief den Predigttext für heute. Ich lese ihn. Zuletzt, liebe Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Grüßt euch untereinander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch alle Heiligen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Dazu drei Gedanken für Leute, denen noch nicht alles klar ist, wie mir zum Beispiel. Der erste, Menschen brauchen Denkformen für ihr begrenztes Erkenntnisvermögen. Der zweite, eine christliche Gemeinschaft steht im täglichen Kampf um die Einheit in Verschiedenheit. Und ein drittes, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Kraft des Geistes Gottes. Zum Ersten, Menschen brauchen Denkformen für ihr begrenztes Erkenntnisvermögen. Wir alle mögen sicher im Anschluss unseres Gottesdienstes, leider heute nicht, gerne einen Kaffee und Kuchen. Wer dazu einen Kuchen backt, hat je nach Rezept zunächst eine Menge Zutaten auf dem Küchentisch, die dann zusammengefügt wird, man könnte auch sagen, komponiert werden. Daraus wird der Teich gemacht. Wenn wir kein Rezept haben, dann stellen wir die Zutaten aufgrund unseres Wissens und unserer Erfahrung eben selbst zusammen. Das kann gut gehen oder misslingen. Unsere eigene Komposition. Auch sind die Geschmäcker natürlich verschieden, wie wir sagen. So können über die Zutaten völlig andere Geschmacksrichtungen entstehen. Ist der Teig schließlich fertig, bringen wir ihn in eine Form, die ihrerseits sehr unterschiedlich sein kann. Schließlich gibt es für den geformten Kuchen dann einen Namen. Gugelhupf oder den Marmorkuchen in der runden Kastenform, in der Kastenform. Mal ein gewagter Vergleich. Alles, was wir über Gott wissen können, was uns offenbart ist in der Schrift oder im Zeugnis gläubiger Vorfahren, sind Bestandteile unseres Glaubens. Sie sind aber niemals vollständig und in Gänze bekannt. Mit dem Apostel Paulus gesagt, jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin, 1. Korinther 13, 12. Die Zusammenhänge und Inhalte der himmlischen Welt sind also niemals vollständig zu erfassen. Wenn du es begreifst, ist es nicht Gott. So formulierte einmal der Kirchenvater Augustinus. Die Zusammenhänge und Inhalte der himmlischen Welt können wir nicht vollständig erfassen. Doch damit sind wir als Menschen von Kindesbeinen an innerlich nie einverstanden und können uns damit nicht abfinden. Wir wollen alles verstehen, logisch machen und wissen. Das hat einerseits sein Gutes und ist Motor des Fortschritts, aber es hat auch Gefahren. Auf dieses menschliche Grundbedürfnis, das in jedem von uns drinsteckt, ist schon die Schlange im Paradies, in der Paradiesgeschichte gekommen. Sobald ihr davon esst, so heißt es ja da, gehen euch die Augen auf und ihr werdet sein wie Gott. 1. Mose 3. Der Mensch wird so zum Maß aller Dinge. So ist auch die sogenannte Trinitätslehre, die Lehre von der Dreieinigkeit, eine menschliche Denkform, in die hinein Aussagen des Neuen Testaments zusammengestellt sind und darin verständlich werden sollen. Die ersten Christen kannten keinen Trinitätsbegriff und hatten wohl auch kein großes Denkproblem damit. Aber im menschlichen Gegenwartshorizont müssen Erkenntnisse und daraus abgeleiteten Lehren immer irgendwie passend gemacht werden in die Kategorien richtig oder falsch. Das ist auch in der Wissenschaft ein wichtiges Prinzip und ebenso gehört es seit Jahrhunderten zum Denkwerk der Kirchen. In der ersten großen Versammlung der Kirchenvertreter, genau vor 1700 Jahren, im Jahr 325, versuchten diese in der Versammlung die Beziehung von Vater, Sohn und Heiliger Geist endgültig zu klären. Und so gelangte von da an in unser Glaubensbekenntnis dieser Lehrsatz. Wir glauben an den Heiligen Geist. Damals hatte sich nämlich die Auffassung breit gemacht, Jesus sei ein Mittler zu Gott, aber gezeugt und geboren nicht eines Wesens mit Gott. Also, wenn man so will, ein später dann adoptierter Sohn. Das wurde dann schließlich in einem Konzil, in einer Versammlung im Jahr 381, 55 Jahre später im damaligen Konstantinopel, verbindlich vereinbart. Also mal im Bild gesprochen, das Kuchenrezept wurde dort festgeschrieben, veröffentlicht und keine Variation mehr zugelassen. Bis heute heißen diese nicht hinterfragbaren Lehren der Kirche, in der katholischen Kirche, Dogmen. Das ist so. Die evangelischen Kirchen sind da etwas zurückhaltender oder liberaler oder glaubensoffener. Für sie ist das Rezept zwar das Wahre und anzuwenden, aber sagen wir etwas lax, das muss nicht jedem schmecken und der Kuchen kann auch mal mit Sahne oder heißen Kirschen ergänzt werden. Besonders die vielfältigen Pfingstkirchen betonen den Heiligen Geist als eigenständige Macht, die den Menschen nach der Bekehrung für alle sichtbar umgreift und etwa ins Zungenreden führt und Wunder wirkt. Die erkennbaren Geistesgaben werden für sie quasi zum Beweis des Glaubens und die einzig gültige Glaubensform. Soweit dieser kurze Ausflug in die Geschichte. Aber was ist denn nun, bleiben wir dabei, richtig und was ist falsch? Wer oder was ist denn der Heilige Geist und was hat er mit unserem Alltag zu tun? Der zweite Gedanke dazu. Eine christliche Gemeinschaft steht im täglichen Kampf um die Einheit und Verschiedenheit. Im Ringen um die Wahrheit ist es immer richtig, sich der Begrenztheit der eigenen Erkenntnisbeschränkungen und der eigenen Irrtumsfähigkeit bewusst zu sein und nicht sein Rezept für das Unfehlbare zu halten. Alles andere bringt Streit und Zwietracht und zersetzt eine christliche Gemeinschaft. Und genau um ihre gesunde Entwicklung und ihr Fortbestehen geht es dem Apostel Paulus im Blick auf seine Gemeinden. Wenn ich seine Briefe lese, habe ich mir die Frage angewöhnt, warum schreibt er das? Was steht da vor und was zwischen den Zeilen? Wir haben gehört, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. So haben wir gelesen. Heißt das nicht auch, dass es keineswegs so selbstverständlich war und ist? Kann man nicht auch daraus die Ermahnung lesen? Guckt nicht so griesgrämig aus der Christenwäsche, lasst euch mal etwas sagen. Und wisst es nicht sofort besser. Reagiert nicht unwirsch auf Kritik. Bemüht euch um Einigkeit und lasst den Streit untereinander. Wenn Paulus dann weiterschreibt, so wird der Liebe und die Liebe Gottes mit euch sein, dann fällt interessanterweise auf, dass er dies als eine Folge versteht der vorherigen Einigung. Nicht als eine Voraussetzung der Nähe Gottes. Damit liegt der Ball in unserem Spielfeld und wir sind gefordert. Ein Zeichen der Geschwistereinigkeit, so schreibt Paulus, ist der heilige Kuss, wie Paulus es nennt. Das ist nicht der im Orient, wir erinnern uns an Judas, und auch im französischen Raum bekannte selbstverständliche Begrüßungskuss, sondern er meint damit, den Hinweis auf die geistliche Einheit, die wiederum die Nähe Gottes spiegelt. Wir wissen nicht nur aus der Kirchengeschichte, sondern auch aus unserer Gemeindegeschichte, wie wenig selbstverständlich geistliche Einheit ist. Das wusste Paulus, aber ebenso Jesus, der uns auf eine wichtige Hilfe zur Einigung aufmerksam macht. In Lukas 11 lesen wir, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Das heißt, unser Bemühen um Einheit hat die Zusage der Hilfe Gottes, wenn wir uns ihm zuwenden und sie anfordern. Dazu aber ist das tägliche Gebet unerlässlich. Ich hatte oben gefragt, wer oder was ist denn nun der Heilige Geist und was hat er mit unserem Alltag zu tun? Im Neuen Testament wird immer wieder von der Kraft und von der Beistandszusage, zum Beispiel in Johannes 14 berichtet, die vom Heiligen Geist ausgeht. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, so heißt es da. Er bringt also Glaubenskraft und darin das Vermögen, nicht an den vielfältigen Widrigkeiten des menschlichen Lebens zu verzweifeln. Das hat auch Jesus selbst so erfahren. Überdies ist er eine Weisheits- und Erkenntnishilfe, 1. Korinther 12, wie eben gehört, auch wenn der Mensch in seiner Begrenztheit, wie schon erläutert, nie die ganze Wahrheit Gottes erfassen kann. Das gilt besonders auch für den ersten Teil meiner Frage. Wer ist denn nun der Heilige Geist? Ist er ein Mitarbeiter Gottes? Der letzte Gedanke, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Kraft des Geistes Gottes. Im griechischen Urtext, darauf weisen viele Ausleger hin, wird für Geist das Wort Pneuma gebraucht. Wer schon mal bei einem Pneumologen, einem Lungenfacharzt oder einer Ärztin war, ahnt, was gemeint ist. Es geht um Atem. Im Alten Testament gibt es das Wort Heiliger Geist nicht. Aber es wird an vielen Stellen von lebensförderndem und stiftendem Atem, hebräisch Ruach, Gottes berichtet, der Atem Gottes. Wir erinnern uns an die Schöpfungsgeschichte, in der Gott der toten Materie Erde, aus der der Mensch geformt wurde, den Atem des Lebens einhaucht. 1. Mose 2. Dasselbe Wort wird gebraucht, als dort geschrieben steht, der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Schöpfungsgeschichte. So lesen wir dann auch bei Jesaja, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Jesaja 61. Noch einmal, Gott und sein Geist im Alten Testament sind identisch. Gott ist Geist. Er ist letztlich selbst die Kraft Gottes. Wie dann auch die Neue Genfer Bibel übersetzt Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit Kraft des Heiligen Geistes. Aber wir Menschen, erinnert euch an die Kuchenform, wir brauchen verständliche Denkformen, aus der heraus unsere Erkenntnisstückchen dem Geist quasi Eigenschaft einer Person zumessen. Aber er ist dennoch kein Wesen außerhalb Gottes. Während im Alten Testament der Gottesgeist gebunden und nur für Menschen zugänglich ist, die den Gesetzen Gottes folgen und diese umsetzen, zum Beispiel Mose und die Propheten, tritt im Neuen Testament die Gnade unseres Herrn Jesus Christus hinzu. Jesus ist es, der allen Menschen durch seinen Kreuzestod den Zugang zu Gott und damit zu seinem Geist ermöglichte, den er selbst von Gott bekam, wie in der Apostelgeschichte 2 zu lesen ist. Und fortan ist der Geist Gottes die Kraft, aus der heraus eine christliche Gemeinschaft befreit, lebt und unterstützt wird. 2. Korinther 3. Der Herr ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Aber diese Freiheit muss in einer Welt der bösen Überraschungen erhalten werden. Wir erinnern uns an den ersten Satz des Predigttextes und der darin versteckten Kritik. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Ich fasse zusammen. Menschen brauchen Denkformen für ihr begrenztes Erkenntnisvermögen. Unsere Erkenntnis über die Zusammenhänge in und um die himmlische Welt ist und bleibt Stückwerk. Das ist für den vernunftbegabten Menschen kaum zu akzeptieren, weil wir dem Ende unserer Denkmöglichkeiten zustimmen müssten. So bleibt nur, die uns zur Verfügung stehende begrenzte Erkenntnis in Form zu gießen. Das sind etwa die Lehren über den Heiligen Geist, wie die unbegreifliche Trinitätslehre. Wird sie zum Dogma mit absolutem Wahrheitsanspruch, wird die Unverfügbarkeit der göttlichen Wahrheit aufgehoben. Eine christliche Gemeinschaft steht im täglichen Kampf um die Einheit und Verschiedenheit. Viel Streit und Spaltung entsteht in christlichen Gemeinschaften durch Absolutsetzung der eigenen Glaubenserkenntnisse. Und so dividieren sich auch gegenwärtig ganz besonders ganz viele Gemeinden auseinander. Wir haben die Wahrheit und nicht ihr. Aber erst wer demütig den eigenen Erkenntnishorizont akzeptiert, öffnet sich Gott und damit auch den Schwestern und Brüdern, wird darin fähig, die Einheit in Verschiedenheit zu suchen und zu schätzen. Dazu ist das alltägliche Gebet unerlässlich, mit Martin Luther gesungen und gebetet. O Herr, durch deine Kraft uns bereit, stärk des Fleisches Blödigkeit, dass wir ritterlich ringen, durch Tod und Leben zu dir dringen. Ein letztes, eine christliche Gemeinschaft lebt aus der Kraft des Geistes Gottes. Durch den Kreuzestod Jesu haben alle Zugang zu Gott und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, außer durch den Heiligen Geist, so steht es im 1. Korinther 12. Fortan ist der Geist Gottes, der Atem Gottes, jene Kraft, aus der heraus eine christliche Gemeinschaft befreit leben kann und unterstützt wird. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit, 2. Korinther 3. Diese Freiheit muss erkämpft und erhalten werden in einer vom Bösen bis heute dominierten Welt. Wir erinnern uns an den ersten Satz des Predigttextes und der Pauluskritik. Freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch ermahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden. Also, liebe Korinther und ihr aus den anderen Städten, arbeitet an eurer Gemeinschaft, indem ihr euch dem Geist Gottes im Gebet öffnet. Denn daraus, wie in Galater 5 steht, erwächst die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Nein, ihr kennt es. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen in Christo Jesu. Amen. Amen.